Heute zu Gast bei Behind the Sea Michael von Röder. Michael ist Digitalvorstand CDO bei der Elia Group und das ist ein europäischer Übertragungsnetzbetreiber, der rund 30 Millionen Endverbraucher direkt oder indirekt versorgt. Wem Elia nichts sagt, denn es ist ein Unternehmen, was hauptsächlich in Belgien tätig ist, der kennt vermutlich die deutsche Tochter 50 Hertz. Es ist eine sehr special Episode heute, ja, weil wir sprechen nämlich einerseits über Michael, seinen Werdegang, was er vorher alles gemacht hat. Er war im Startup-Umfeld tätig, auch mal in der Beratung. Also es ist ein sehr, sehr spannender Werdegang, den wir uns da anschauen und natürlich auch verbunden mit ganz tollen Challenges und Tipps, die er uns zum Schluss im Podcast verrät. Das Ganze findet heute wieder auf zwei Kanälen statt. Wir starten jetzt hier bei Behind the Sea mit dem Werdegang, mit seinen Challenges und mit dem Firmenporträt. Und dann gehen wir später einen Deep Dive rein bei Change by Design mit dem Uwe Germann. Das geht dann auf seinem Kanal weiter. Wir sprechen hier dann speziell darüber, wie managt man große, komplexe Digital-Transformationsvorhaben und auch generell große Projekte. Also ihr könnt jetzt loslegen mit Behind the Sea, später rüber zu Change by Design. Ich würde sagen, let's go mit Michael von Röder. Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Michael, willkommen im Podcast.
Dankeschön.
Schön, dass du heute da bist. Wir haben heute wieder eine Special-Episode. Das bedeutet, wir machen mit dir jetzt eine Episode Behind the Sea und dann leiten wir über in eine Episode Change by Design mit meinem Kollegen, den Uwe. Uwe, willkommen.
Ja, hallo zusammen, willkommen.
Schön, dass du auch da bist. Heute, wie gesagt, eine Special-Episode. Fangen wir doch gleich an. Michael, kannst du dich einmal unseren Zuhörenden vorstellen und sagen, was du heute machst?
Ja, Michael von Röder mein Name. Ich bin der IT- und Digitalvorstand der Elia-Gruppe. Die kennen wahrscheinlich nur wenige, ist ein belgisches Unternehmen, ist im BEL 20, also an der Börse notiert. Die Aufgabe ist es, Stromnetze zu planen, zu bauen und zu betreiben. Wir machen das für Belgien insgesamt und mit unserer deutschen Tochter 50 Hertz machen wir das in Ostdeutschland und Hamburg. Das ist die Hauptaufgabe. Daneben haben wir noch USA-Geschäft, wo wir große Offshore-Windfarmen, die Energie an die Küste bringen beispielsweise. Wir haben eine Beratungstochter, die Regierungen, aber auch große Unternehmen berät zum Thema Stromnetzdesign, Stromnetzplanung, Stromnetzbetrieb. Und meine Verantwortung ist, wie der Name IT- und Digitalvorstand sagt, natürlich die IT, aber auch die digitale Transformation, die voranzutreiben. Das mache ich natürlich nicht allein, weil die muss ja auch immer vom Business herkommen.
Absolut. Ich glaube, wer in der Szene, also gerade so sich viel mit der Energiewende beschäftigt, der kennt euch. Die meisten Leute kennen euch dann vermutlich aber nicht. Wenn jetzt jemand zuhört, der gar keine Anknüpfungspunkte hat, wie kommt man mit euch in Berührung als, sag ich mal, Autonormalverbraucher?
Ja, als ich anfing, man stellt ja so Fragen und dann zum Beispiel, wer sind denn unsere Kunden? Und dann haben viele geantwortet, wir haben keine Kunden. Ja, und das ist ja immer mehr schwierig, wenn ein Unternehmen sagt, es hat keine Kunden, also wir haben Stakeholder, weil am Ende werden wir bezahlt durch die Netzentgelte. Das heißt, jeder der Zuhörenden und auch alle Unternehmen bezahlen mit jeder Kilowattstunde Verbrauch mein Gehalt und das von allen anderen und das, was wir verbauen. Also es gibt nur einen indirekten Kontakt. Der direkte Kontakt mit dem, was wir tun, kommt über die sogenannten Verteilnetzbetreiber. Ja, das Stromnetz ist in mehrere Netzebenen eingeteilt. Ich vergleiche es immer mit, es gibt Autobahnen, es gibt Landstraßen und es gibt irgendwie Stadtstraßen. Wir machen die Autobahnen und die Land- und Stadtstraßen machen die sogenannten Verteilnetzbetreiber. Und das ist im Prinzip das, was ihr zu Hause kennt. Ich hoffe immer nur positiv, oft aber glaube ich auch negativ. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte einen Smart Meter haben, dann spricht man mit dem zuständigen Netzbetreiber. Und je nach Netzbetreiber geht es mal mehr oder weniger schwierig. Aber das ist der Kundenkontakt am Ende.
Okay, sehr gut. Dann weiß man, wenn man das nächste Mal sozusagen ein bisschen was von euch spürt. Du hast schon ein bisschen was auch zu deiner Rolle gesagt. Kannst du es nochmal so, sag ich mal, einordnen? Was hängt alles bei dir? Was sind so, wie groß ist dein Zuständigkeitsbereich? Einfach um uns so ein bisschen Einblick zu geben, wie das verortet ist.
Ja, also bei mir, also in Anzahl Köpfe sind ungefähr 1400. Und das ist, wie gesagt, die traditionelle IT, also das gesamte, was man aus jedem Unternehmen kennt, IT-Betrieb von Workplace bis zu, über SAP bis zu den Core-Systemen. Und daneben eben die Aufgabe, ich sage immer, die digitale Transformation zu orchestrieren. Als ich anfing, habe ich mehrfach gehört, ah super, jetzt fängt der neue Digitalvorstand an, der macht ja jetzt die digitale Transformation. Also so ein allgemeines Missverständnis. Ich sage immer, mein Team ist ein Enabling-Team. Also wir ermöglichen die digitale Transformation durch Technologie. Das ist aber nur eine Zutat von vielen. Ja, heißt, in der täglichen Arbeit beschäftige ich mich hauptsächlich natürlich mit den strategischen Themen, organisatorische Themen. Vielleicht reden wir da nachher noch ein bisschen tiefer dazu. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe eine Organisation vorgefunden, das war, und das liegt einfach daran, die Energiebranche ist eine traditionelle Branche. Es hat gute Gründe, über die wir auch gerne diskutieren können. Das bedeutet aber, die IT war relativ traditionell organisiert, also eine, da gab es wenig Softwareentwickler, insbesondere bei der 50 Hertz, bei der unserer belgischen Tochter sieht es ein bisschen anders aus, aber ich sag mal, wenn du aus einer Welt kommst, wo IT bedeutet, ich baue Software und ich baue IT-Infrastruktur, das war da nicht so. Das habe ich geändert in den letzten 6 Jahren. Und heute ist es so, ich habe sehr viel ingesourced, das heißt, ich habe eine Software Factory aufgebaut mit ungefähr 600 Softwareentwicklern. Ich habe die IT-Infrastruktur soweit ingesourced, dass wir die jetzt selber einigermaßen beherrschen, einfach weil ich glaube, gerade bei Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben, ist es wichtig, dass man mindestens weiß, wie es geht und in manchen Fällen auch es selber macht. Also sprich, ich habe die Wertschöpfungstiefe des Unternehmens im Bereich Technologie deutlich erhöht.
Okay, gut, super. Ja, danke dir für die Einblicke. Nochmal zurück kurz, Elia Group 50 Hertz. Kannst du nochmal kurz einordnen, so größenordnungstechnisch, Gesamtunternehmen, was ist euer Geschäftsmodell? Du hast schon ein bisschen gesagt, ja, es ist schwierig zu sagen, wir sind eigentlich unsere Kunden, aber womit verdient ihr Geld sozusagen?
Also, wir müssen immer unterscheiden, also die Elia-Gruppe selbst, also das ist ja die Entity, in der ich der Vorstand bin, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Und wir haben zwei Töchter, das sind Monopole. Das sind sogenannte natürliche Monopole, ja, kein Mensch braucht, kann man sich vorstellen, zwei Stromnetze, ja, man hat pro Land ein Stromnetz. Und dadurch entsteht ein natürliches Monopol, was natürlich hochreguliert ist. Und dort verdient man in Anführungszeichen das Geld durch die sogenannte Regulated Asset Base. Also wie viel Zeugs haben wir da in der Landschaft stehen? Und dann kriegst du eine bestimmte Verzinsung darauf. Das ist eigentlich die Grundlogik. Diese Verzinsung ist ein Gegenstand heißer politischer Diskussionen, weil du musst die Balance finden zwischen, es ist attraktiv genug, damit Kapital angezogen wird, weil wir brauchen Fremdkapital, um das zu finanzieren. Können wir gleich nochmal dazu reden, in welcher Größenordnung. Aber gleichzeitig muss es natürlich bezahlbar sein für die Bürger und vor allem die Unternehmen. Ja, das ist eine Diskussion, die haben ja ganz heiß in Deutschland, Energiepreise zu hoch und natürlich treiben Netzentgelte die Energiepreise. Die Herausforderung hierbei ist die politische. Uns wurde ja versprochen, dass mit den erneuerbaren Energien Strom quasi kostenlos wird. Das ist nicht gelogen, weil die Gestehungskosten von Strom, also in der Erzeugung, die gehen immer weiter runter. Was aber verschwiegen wurde dabei, ist, dass gleichzeitig die Netzkosten immer weiter hochgehen. So, das heißt, unterm Strich für Max Mustermann bleibt's gleich, ja. Und deswegen haben wir auch solche Friktionen, glaube ich, in der Gesellschaft, weil die Leute, das muss man denen erklären. So, also das Geschäftsmodell ist einfach eine Verzinsung der Assets. Und die anderen Geschäftsmodelle sind ganz traditionelle Geschäftsmodelle. Ich sprach vorher davon, wir haben eine Beratungstochter, die macht es wie jede andere Beratung. Das USA-Geschäft ist nicht reguliert, das heißt, da bieten wir, das wird getendert und dann kriegt man eben den Zuschlag von einem Projektentwickler. Und die Herausforderung ist von der Größe her, ich gebe euch mal die Zahl, wir investieren die nächsten 4 Jahre über 30 Milliarden Euro. Und wir sind ja kein Riesenunternehmen, wir sind insgesamt 5000 Leute vielleicht, ja. Also wenn du das in Verhältnis setzt, dann siehst du, wir schieben sehr hohe Summen durch die Gegend. Warum ist das so? Weil so ein Stromnetz einfach verdammt teuer zu bauen ist und weil auch die Assets sehr, sehr teuer sind. Also ich gebe euch eine Größenordnung, so ein Trafo auf unserer Spannungsebene ist die Höchstspannung, der kostet gerne mal 80 Millionen Euro, ein Trafo. Ja, du brauchst immer zwei oder pro Leitung und so weiter. Also du hast sehr viel Geld und jetzt ist es so, dass ja alle ihre Stromnetze ausbauen in Europa. Und was passiert dann? Du hast eine hohe Nachfrage und was passiert in einer ordentlichen Marktwirtschaft? Die Preise gehen hoch. Und genau das passiert gerade so. Und das alles unter den wachsamen Augen sowohl der Öffentlichkeit als auch der Politik, das macht es eigentlich auch, also ich sage immer, es ist interessant. Ja, ist halt eine Herausforderung.
Das ist doch gut. Wir gucken uns natürlich auch gleich noch an, wie du, sag ich mal, oder was du überhaupt für Challenges hast in der Rolle ganz genau und wie du mit denen dann auch umgehst. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Jetzt gucken wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Wie wird man denn, ja, Digitalvorstand in so einem Unternehmen? Erzähl uns mal, sag ich mal, die Story. Einmal natürlich, wie du ins C-Level gekommen bist. Andererseits natürlich generell so ein bisschen über deine Karriere und fang da an, wo man anfangen muss, damit man es versteht.
Ja. Ich habe einen Twitter-Handle, heute X-Handle, seit 2007. Das heißt Wanderer Between Worlds, Geek and Executive, Startup and Enterprise. Ja, und das kennzeichnet auch eigentlich meinen Werdegang. Also ich habe ganz klassisch angefangen. Ich war bei der Fraunhofer-Gesellschaft, habe da rumgeforscht, bin dann irgendwann in so eine kleine Strategieboutique gegangen, Beratungsboutique, die natürlich dem Professor gehört hat, wie es da so üblich ist. Dann sprach mich ein Partner von damals Anderson Consulting an, ob ich nicht mal in eine richtige Beratung gehen möchte. Das habe ich natürlich entrüstet von mir gewiesen und habe gesagt, ich bin in einer richtigen Beratung. Mein Vater hat damals gesagt, mach das mal. Ich war ja sehr jung und habe da glücklicherweise auf den Rat meines Vaters gehört. Seine Logik war, naja, da, wo du bist, das ist ganz toll, aber das kennt niemand. Wenn du mal zu Anderson Consulting gehst und das in deinem Lebenslauf steht, also A, wirst du da viel lernen, es ist global, das ist immer hilfreich und er hatte recht. Habe ich also das gemacht und bin dann zu meinem letzten Kunden gewechselt. Das war Vodafone, da wurde dann Accenture gefragt im Jahr 2001 nach dem Mannesmann-Merger, ob man nicht mal helfen kann. Da haben wir natürlich geholfen. Der Rest ist Geschichte, das kann man alles nachlesen. War eine sehr spannende Zeit und war dann viel in der Weltgeschichte unterwegs. Vodafone ist ein globales Unternehmen. Und als ich so Ende 30 war, habe ich gedacht, kann es das jetzt gewesen sein? Habe dann überlegt, was willst du machen? War damals auch viel in Japan und dachte, ich will jetzt mal wieder nach Berlin zurück. Zum ersten Mal habe ich dann entschieden, in meiner Karriere nicht nach Job. Also davor war es immer so, wo ist ein interessanter Job, da gehe ich hin. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt machst du es mal andersrum. Ich will nach Berlin und guck mal, was es da gibt. Okay. Und oft ist ja im Leben, sind die Dinge ja durch Zufälle geprägt. Also wer mir sagt, er oder sie hat seine Karriere geplant, das glaube ich in der Regel nicht. Also ich kenne fast niemanden, der das ist, glaube ich, nicht planbar. Und so ist es bei mir natürlich auch. Und habe dann eine kleine, aber feine Agentur übernommen, Icon Mobile. Die haben Technologieinnovation gemacht, verbunden mit User Experience, haben viel für Telefonanbieter gearbeitet, für Mobilfunkanbieter, für Automotive, also Mobile im weitesten Sinne, Automobile und Mobile Phones. Da haben wir so lustige Sachen gemacht, wie ihr kennt sicher die Oral-B-Zahnbürste, da bin ich dann auf die Idee gekommen. Ich tendiere dazu, ein relativ kreativer Mensch bei solchen Dingen zu sein. Das kann man doch super mit Bluetooth ans Telefon anbinden und dann kann man sehen, wie oft man und wie ordentlich man geputzt hat. Heute gibt es als Produkt zu kaufen. Damals haben die mich da angeguckt bei Oral-B. Ja, wozu denn? Und haben einen Prototypen gebaut, also solche Sachen gemacht. War eine spannende Zeit. Blöderweise haben wir das Ding nach 2 Jahren verkauft an WPP. Und dann hätte ich natürlich bei WPP sein können. Ich habe damals mit dem Mark Wied, das ist heute der CEO, gesprochen und habe gesagt, ja, ich will dann Anteile behalten an der Agentur, weil das für mich ein unternehmerischer Wert war. Und da hat er gesagt, Michael, doesn't work, everybody has WPP shares. Dann habe ich gesagt, Mark, that's very nice, but I already had shares in a big corporate and had 0.01%, that was Vodafone. So, also haben wir uns dann geeinigt, dass ich was anderes mache. Und dann bin ich, habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Dann saß ich in Berlin und hatten den netten Verkauf, aber hatte halt keinen Job. Und habe ich gesagt, okay, ich muss ja schon jetzt irgendwie einen richtigen Job suchen. Das war irgendwie mein Anspruch, weil damals, das war dann so 2009, da war ja das Klischee, man sitzt im St. Oberholz, also für die, die nicht aus Berlin kommen, das ist das Café, wie es in San Francisco am Union Square eins gibt, wo man als Start-up-Gründer hingeht und hofft, Investoren zu treffen. Also okay. Es ist Klischee, wenn du keinen Job hast, sitzt du da rum und hoffst halt drauf, dass irgendeiner kommt, der dir Geld für deine Idee gibt. Das wollte ich vermeiden. Und war damals, hatte ich dann einen fertigen Vertrag auf dem Tisch als Chief Product Officer von ImmoScout. den ich nicht akzeptiert habe, weil gleichzeitig kam jemand aus meinem Haus, wo ich gewohnt habe, in Berlin-Mitte, auf mich zu und sagt, hey Michi, ungefähr 20 Jahre jünger als ich, willst du mit mir ein Startup gründen? Und ich so, konnte mich nicht entscheiden. Und meine damalige Freundin hat mich dann dazu gebracht, ist heute meine Frau, also ich auch was fürs Leben gelernt, die hat gesagt, du machst es mit dem Startup, auch wenn man dann, wenn du da nichts verdienst, ich bringe uns dann erstmal durch. Also mir wurde wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Rücken freigehalten. Und da habe ich mich ein paar Jahre in der Startup-Szene bewegt. Und wie kam ich zu Elia? Headhunter hat angerufen und hat gesagt, Michael, wir hätten hier eine super spannende Stelle hier bei Elia. Und ich so, Elia, nie gehört. Und übrigens, ihr wisst doch, Corporate ist, will ich eigentlich nicht mehr. Ja, also ist ein Stromnetzbetreiber und wäre eine Board-Position. Und da muss ich jetzt ehrlich sein, da dachte ich, also Board in einer börsennotierten Unternehmen, das habe ich noch nie gemacht. Dann war ich neugierig und bin in den Prozess gegangen. Und überzeugt hat mich nicht der Headhunter natürlich, sondern der damalige CEO Chris Peters, ein grandioser Visionär, der wirklich purpose-getrieben das Unternehmen geführt hat und der sich selber den Job auch geholt hat. In Belgien ist es ein bisschen kleiner, da kennt jeder jeden. Und der hat gesagt, die Energiewende wird so nicht funktionieren, wie es im Moment gemacht wird. Und der Klimawandel ist vor uns. Ich muss da von innen raus agieren. Und er hat mir gesagt bei dem Interview, you know, if you wanna kill a dinosaur, you need to sit inside the dinosaur and eat it from inside. Und er hat recht. So. Und das ist 6 Jahre her und seitdem versuche ich den Dinosaurier von innen zu essen. Das hört sich jetzt so negativ an. Also es hat auch Gründe, warum die Energiebranche so ist, wie sie ist. Gerade Netzbetreiber, ich sagte es ja vorher, sehr konservativ. Ihr müsst euch eins vorstellen. Für einen Ingenieur ist jede Änderung ein Risiko. Change is risk. Und wenn du verantwortlich bist fürs Stromnetz, dann gehst du besser kein Risiko ein. Und wir haben ja jetzt alle live gesehen, wie schnell das gehen kann, Spanien, Portugal, dass da Chaos ausbricht. Und wenn du diese Verantwortung hast, und das ist auch etwas, was ich dann natürlich im Laufe der Zeit dort gelernt habe, man kommt da so schön her, sagt, ah, jetzt machen wir das anders und das und das. Und dann sind um dich rum überwiegend Leute, die sagen, das müssen wir erstmal genau überlegen. Da musst du ein Verständnis entwickeln und das auch akzeptieren als Perspektive, was übrigens genau das Spannungsfeld ist, in dem ich mich bewege. Ne? Mein Job ist natürlich, wie hat es mein Personalvorstandskollege gesagt, der Peter, der sagte, you know, we need you to rock the boat, but not too much. So, also okay. Rausfinden, ja. Wie sehr darfst du denn dieses Boot schaukeln, damit du Change reinkriegst, aber das sollte halt nicht kentern oder mit Wasser vorlaufen. Das ist eigentlich die Story der letzten 6 Jahre.
Wahnsinn. Spannend.
Das ist ja spannend. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, dass du, ich sag mal, aus der Startup-Szene gekommen bist, hast dich da ganz wohl gefühlt. Und in dem Umfeld kann man ja auch, ich sag's mal, ein bisschen lax, ich will nicht sagen experimentieren, aber man muss schon ein Stück weit in der Startup-Szene einfach mal schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Also man probiert verschiedene Szenarien aus und das ist jetzt ja in der jetzigen Rolle nur bedingt möglich. Du hast das ja gerade ganz gut beschrieben. Wie hast du es denn geschafft, aus deiner ganz persönlichen Sicht hier zu switchen und dann auch in deiner neuen Rolle, ich sag mal, den Wert zu transportieren, den du auch in der Startup-Szene transportiert hast? Also das finde ich besonders spannend. Da musst du dich ja auch selbst ein Stück weit neu justieren, ja?
Da müsste man natürlich ehrlicherweise die Kollegen fragen. Also meine Innensicht ist, ich habe das am Anfang nicht gut geschafft, muss ich ehrlich sagen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich wurde bei meiner Antrittsrede bei 50 Hertz, waren da so, weiß ich nicht, 1000 Leute. Ich stand auf der Bühne und dann kam eine Frage, was denn 50 Hertz in 10 Jahren ist. Okay. Und ich habe startup-mäßig, ohne nachzudenken, spontan gesagt, ein Softwareunternehmen. Was glaubst du, was dann da los war? Wie ein Softwareunternehmen? Wir machen doch Stromnetze. So, was ich natürlich gemeint habe, ist euch klar, ich denke auch vielen Zuhörenden, wenn du natürlich ein Stromnetz digitalisierst, siehe Auto, das ist genau das gleiche, Volkswagen ist heute überwiegend ein Softwareunternehmen. Klar. Die haben es auch noch nicht hingekriegt, anderes Thema, aber das ist die Idee gewesen. So, also am Anfang war ich da zu edgy, glaube ich, und habe mich da erst so reingrooven müssen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, es geht, du hast recht, Uwe, es geht darum, wie man da persönlich mit umgeht. Ich bin ein großer Anhänger, ich versuche immer authentisch zu sein. Ja, negativ formuliert sozusagen, ich mute den Menschen, die ich führe und auch den Kollegen sozusagen sehr viel zu, weil ich die Dinge ausspreche. Ja, das muss man natürlich auch ein bisschen moderieren, weil das ist ja eine Frage der Unternehmenskultur. Ja, also ich in der britischen Unternehmenskultur, ich war ja lange genug bei Vodafone, da machst du das halt nicht. In der Startup-Kultur, in Tech-Unternehmen machst du es komplett.
Absolut.
So, und diese Balance zu finden, da habe ich auch ein bisschen gebraucht und bin auch angeeckt. Ich hatte das Glück allerdings, dass das mir Menschen gesagt haben. Und ich habe mir relativ schnell einen Coach geholt. Das ist hilfreich. Und wir haben auch als Vorstandsteam uns als Gruppe coachen lassen. Und jetzt muss man dazu sagen, mein CEO, der mich geholt hat, der ist auch so wie ich. Ja. Das hat es mir natürlich leichter gemacht bei meinem Chef, aber das heißt nicht, dass es mir leichter gemacht hat in der Mannschaft.
Ja, logisch.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man kann beides miteinander vereinbaren, aber man muss es immer wieder adjustieren. Und zwar nicht nur persönlich, sondern auch in dem Speed, den man im Unternehmen geht. Also Beispiel, ich habe irgendwann gesagt, okay, wir brauchen hier ein Product Operating Model. Wir müssen Produkte entwickeln und nicht Software im Wasserfall machen. Und rein agil, das reicht auch nicht, zu hierarchisch, also so. Da habe ich natürlich nicht gesagt, wir krempeln jetzt den ganzen Laden um, sondern gesagt, jetzt probieren wir das mal bei ein, zwei Produkten ganz klein, also das typische Pilotieren, damit dann die Menschen sehen, das tut gar nicht so weh und das funktioniert auch. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich hatte mir vorgestellt, das machen wir irgendwie so 2-3 Jahre und dann läuft es. Ich kann jetzt sagen, wir sind jetzt in Jahr 6, das ist immer noch langsam. Also es läuft tatsächlich langsamer, als ich es mir vorgestellt hatte. Zu meiner Entschuldigung muss ich aber sagen, da habe ich die Branche unterschätzt. Also wir sind innerhalb der TSOs, es gibt also innerhalb der Übertragungsnetzbetreiber, TSO, Transmission System Operator, also die englische Übersetzung, es gibt 42 in Europa. Wir gelten schon als die Frontrunner bei der Digitalisierung, weil wir eben sehr viel selber machen und darüber auch reden. Ich habe Open Source Gedanken reingebracht. Also alles die Dinge, die ihr alle aus der Tech-Welt kennt, versuche ich da natürlich reinzubringen, mehr oder weniger behutsam. Daraus muss man jetzt aufbauen. Was ich sehe, ist, Menschen ändern dauert einfach seine Zeit. Vor allem ein Typ Mensch, der natürlich in eine Branche gegangen ist, zum Teil ja auch bewusst, die eben keine so schnellen Veränderungen hat. Ja, das heißt, und das sind ja keine schlechten Menschen, im Gegenteil. Das sind Top-Ingenieure, Top-Leute, die du da auch brauchst. Ja, und das zusammenzubringen war eigentlich die Aufgabe. Ich bin nicht sicher, ob ich deine Frage jetzt ganz beantwortet habe, Uwe, aber es gibt kein Patentrezept, würde ich sagen.
Ja, völlig klar. Doch, doch. Also meines Erachtens hast du die sehr gut beantwortet. Du hast ja das Spannungsfeld einfach nochmal aufgezeigt, wie es ist, aus einer Startup, ich sag mal, Community kommt, dann in einen Großkonzern zu gehen und dann jetzt ganz speziell bei einem Übertragungsnetzbetreiber eine Vorstandsrolle entsprechend auszufüllen. Ne?
Ja, es gibt vielleicht einen Aspekt, das habe ich auch mit dem Headhunter damals diskutiert. Was ich nicht mehr wollte, ist, dass mir jemand ständig erklärt, was ich zu tun habe oder irgendwelche Formulare ausfüllen für Reisen oder so, ja, was man in der Startup-Welt alles nicht hat. Vor allem, ich war ja CEO im Startup, das ist sowieso nicht. Und das ist schon, der Wechsel wäre mir nicht so leicht gelungen, wenn es jetzt nicht eine Boardposition gewesen wäre, wo du natürlich frei bist in deinen Entscheidungen, weil ein Vorstand ist ein Kollegialgremium, du bist im Aufsichtsrat rechenschaftspflichtig und sonst niemandem. Und kannst dann sozusagen selbst entscheiden, wie du die Dinge gestaltest. Das war das vielleicht die persönliche Note, die mir wichtig ist, weil ich da mich nicht mehr einschränken wollte, wenn du da 10 Jahre raus bist aus so einer Corporate-Welt, da dann zurückzugehen in so eine Maschine, ist dann, glaube ich, schwer.
Nachvollziehbar.
Du hast schon ein bisschen was erzählt über die Challenges. Ich glaube, wenn man jetzt aufmerksam zugehört hat, hat man es so ungefähr gehört. Wenn du es jetzt nochmal so kristallklar in 2-3 Bullets irgendwie sagen müsstest, was sind so in deinem Umfeld, in deiner Rolle die 1-2 Top-Herausforderungen?
Also, ich glaube, da müssen wir anfangen, was ist denn die Challenge der Energiewende? Die Challenge der Energiewende ist die kritischste Infrastruktur, die jedes Land hat, in einem angemessenen Zeitraum so umzubauen, dass sie nur mit erneuerbaren Energien betrieben werden kann. Das ist eine riesengroße technische Challenge. Ja, warum ist das so? Weil früher hattest du halt eine Handvoll Kernkohle, Gaskraftwerke, die konntest du steuern. Heute hast du Millionen von Minikraftwerken. Es fängt an bei deiner Dachanlage und endet bei dem großen Freifeld-Solar- oder Windpark. Ja, die kannst du nicht steuern, weil Wind bläst, wenn er bläst und Sonne scheint, wenn sie scheint. Das heißt, kommst zu einem Echtzeitsystem, was dynamisch gesteuert werden muss. Das kriegst du natürlich nur mit Digitalisierung hin. Die zweite Herausforderung neben der Technik ist dann die finanzielle, über die haben wir vorher gesprochen. Es muss finanzierbar sein. Und die dritte ist die kulturelle. Das bedeutet was im Unternehmen, weil auch dort müssen sich natürlich Prozesse ändern, die müssen agiler werden. Machen wir auch hier ein konkretes Beispiel. Uns explodieren selbst auf dem Übertragungsnetz-Level die Anschlussbegehren. Also ans Übertragungsnetz werden Großverbraucher oder Großerzeuger angeschlossen. Beides explodiert. Große Windparks, große Solarkraftwerke und auf der Demand-Seite große Rechenzentren, große Hydrolysatoren, also die Wasserstoff erzeugen. Batteriespeicher ist in aller Munde. So, das sind alles Herausforderungen, die natürlich, wenn du 30, 40 Jahre Monopolist bist, das musst du erstmal hinkriegen. So. Jetzt ist das natürlich eine Herausforderung für das gesamte Business. Meine persönliche Herausforderung oder die meines Teams ist es darunter, eine, sag ich mal, IT-Landschaft zu schaffen, die diese Flexibilität überhaupt erlaubt. Bedenke, das Energiesystem heute überwiegend wird betrieben von einem Satz von monolithischen Software-Dingern, die halt auf im Worst Case noch auf Bare Metal laufen, vielleicht virtualisiert, die von oft in Deutschland mittelständischen Softwareunternehmen gebaut werden, die ja gar kein Interesse dran haben, daran was zu ändern. Kann ich auch verstehen aus deren Sicht, ja. Die versuchen auch ein Customer-Login zu erzeugen, ja. Und mein Job ist, das zu öffnen, in eine moderne, modulare Architektur zu überführen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, wir sollten davon einiges, habe ich auch vorher gesagt, selber bauen. Und wenn wir es selber bauen, nächster Schritt, möchte ich es open sourcen. Warum? Wir machen das mit reguliertem Geld und wir sagen ja immer Public Money, Public Code. Es ist jetzt nicht direkt Public Money, ist ja kein Steuergeld, aber es ist ähnlich so. Und der zweite Grund dafür ist ein inhaltlicher. Wenn unser Purpose ist, die Energiewende zu machen, dann schaffen wir das ja nicht als ein Netzbetreiber. Da müssen ja alle zusammenarbeiten und auch die Verteilnetzbetreiber. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, selber Software zu schaffen. Also können wir zumindest das, was wir tun, verteilen, teilen mit anderen und die können darauf aufbauen. Wir haben eine super Kooperation zum Beispiel mit den französischen Kollegen, die sind auch sehr tief in Open Source. So treibst du Innovation und wenn wir das konsequent zu Ende denken, übrigens nicht nur im Energiesektor, das gleiche hast du im Public-Sektor, dann kommen wir irgendwo hin, weil unsere zweite Herausforderung, glaube ich, ist die Digitalisierung Europas und jüngst viel wichtiger die digitale Souveränität Europas. Und das kriegst du natürlich nur hin. Was heißt denn Souveränität? Kann man drüber streiten. Ich sage immer, es heißt Control. Ja, du musst es kontrollieren können und beherrschen können. Das heißt nicht, dass du alles selber machen musst. Aber du darfst nicht eingesperrt sein bei einem Hersteller und du musst verstehen, was da passiert, dass du es selber betreiben kannst. So, das sind die Themen, die wir adressieren. Da sind wir noch nicht fertig. Und das sind interessanterweise ja ganz aktuelle Themen, die alle Unternehmen umtreiben. Ja, ich rede auch mit anderen CIOs. Ja, jetzt haben wir wieder Fälle, wo der Microsoft gezwungenermaßen irgendjemandem Azure abdreht oder mal das Office 365 wegnimmt, wie dem Ankläger in Den Haag. Das macht natürlich auch die Politik nervös. Und nochmal, das Stromnetz ist öffentliche Daseinsvorsorge. Ja, jetzt stellt euch mal vor, also ich halte manchmal eine Keynote, da steht vorne drauf Amazon or Europe. Ja, einfach mal um den Gedanken zu provozieren, was machen wir denn hier eigentlich genau? So, also das ist so das Tätigkeitsfeld, relativ high level. Wie ihr seht, relativ breit und nicht nur digital, aber da alles digital enabled ist, ist es natürlich der Hauptfokus.
Okay, verstanden, sehr gut. Ja, ich habe noch zwei große Fragen und dann unbedingt natürlich dranbleiben, weil dann geht es natürlich direkt weiter mit Change by Design. Die erste Frage ist, bevor wir sozusagen auch auf deine Best Practices, Learnings, vielleicht auch so ein bisschen Karrieretipps und Management-Tipps gehen für C-Level, wenn ich jetzt, also vielleicht eine ähnliche Frage, wie als du deine Antrittsrede gemacht hast, aber was ist denn eigentlich aus meiner Sicht, aus Stromnutzersicht, ein digitales Stromnetz? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause bin, ich drücke auf den Knopf und dann geht's Licht an, das ist schon sehr bequem, muss ich sagen. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Geld ich da gerade verbrauche oder irgendwas, also Da gibt es bestimmt noch digitale Sachen, aber wenn du sagst auch, hey, 50 Hertz ist eigentlich also vor 6 Jahren, in 10 Jahren eine Software-Company, wie sieht denn das dann aus für diejenigen, die da draußen das Stromnetz benutzen? Wie sieht dann so ein digitales Stromnetz aus?
Ja, also wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass die Stromerzeugung durch die Natur kontrolliert wird. Ja, wenn viel Wind weht und viel Sonne scheint, dann haben wir viel Strom. Das führt ja in Deutschland häufig inzwischen zu negativen Strompreisen. Ja, das wird ja durch einen Marktmechanismus geregelt. Und wenn du ein digitales Stromnetz hast, dann könnte man zum Beispiel sagen, Franz, du machst deine Waschmaschine an, aber die wäscht erst dann, wenn der Strom billig ist. Und sie wäscht eben nicht, wenn er teuer ist. Oder du hast ein E-Auto, dann lädt das System, du hast also ein sogenanntes EMS, Energy Management System oder Energiemanagement System in deinem Haus oder in deiner Wohnung, und das lädt dann das Auto, wenn der Strom billig ist. Und jetzt noch einen Schritt weiter, wir können es bidirektional machen. Wenn der Strom teuer ist, dann kannst du sagen, jetzt verkaufe ich Strom. Da kannst du richtig Geld verdienen damit, ja. Und es hilft, das Netz zu stabilisieren. Und wenn du dir das vorstellst, bei 16 Millionen Autos oder 20 Millionen Autos, you get the idea, das macht natürlich was mit dem Stromnetz. Das ist ein digitales Stromnetz.
Okay, verstanden.
Es gibt noch mehr Aspekte, aber das ist, glaube ich, der griffigste.
Ja. Natürlich, ja.
Cool. Ja, ich meine, das ist natürlich spannend, wenn man sagt, man kann dann selber irgendwann Strom verkaufen, und es macht wirklich jeder, das ist eine ganz neue Ökonomie natürlich. Das
übrigens muss er nicht selber machen, ne? Da gibt's, ich nenne jetzt keine Anbieter, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es gibt ein paar Anbieter und da gibt es auch welche, die das KI-enabled machen, das heißt, du musst dich um gar nichts kümmern.
Ja.
Mach die KI für dich und du siehst nur sozusagen, wie viel kostet es mich gerade, wenn du das sehen willst in der App. Und du siehst halt, jeden Tag habe ich was verdient oder muss ich was ausgeben und wie und was. Und das finde ich eigentlich, da gibt es sogar so Gamification-Ansätze inzwischen. Schon habe ich auch mal wir machen regelmäßig Hackathons, einmal im Jahr so einen großen Innovations-Hackathon. Da hatte ich ein junges Team da und die haben das mit Gamification gemacht. Finde ich super.
Cool. Ja, klingt, hört sich echt an wie so ein Spiel, nur dass es halt natürlich echt das Geld dahinter steckt,
genau.
Wobei das auch bei manchen Spielen so ist.
Ja, genau.
Super. Hey, mega interessant. Dann du, time mal mit uns, speziell wenn man jetzt auf so deine Karriere guckt. Du hast natürlich ein paar Moves gemacht, die vielleicht untypisch sind. Man geht aus dem Startup wieder in einen börsennotierten Konzern oder man geht aus einem großen Unternehmen raus und gründet im Treppenhaus dann irgendwie mit einem Nachbar da Firmen. Gibt es irgendwelche Learnings, gibt es irgendwelche Tipps, die du mit den Zuhörenden teilen kannst, die entweder selber im C-Level sind oder sich dafür interessieren, da mal hinzukommen?
Ja, ich würde gerne vorher anfangen. Mhm. Ich habe meinem Sohn geraten, der ist jetzt 26, als er so in der Orientierungsphase war, was er machen will. Und diesen Rat habe ich nicht selber erfunden, den hat mir mein Vater gegeben. Mach etwas, wofür du brennst und was du liebst, idealerweise. Wenn du viel Glück hast, ist das gleichzeitig etwas, womit man gut Geld verdienen kann, was die Welt braucht und so weiter. Wenn du Pech hast, also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber Violine spielen, kann man das tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ist relativ gering. Trotzdem sollte man das erstmal versuchen, finde ich. Mhm. Warum? Weil nur wenn du das tust, dann bist du sehr gut in deinem Job und hast auch die Energie, diese letzte Meile zu gehen und so weiter. So, ich hatte Glück, was mich interessiert hat, ne? Ich meine, ich habe meinen ersten Rechner 1982 bekommen. Also was mich interessiert hat, war schon immer IT. Und damit kann man natürlich ganz gut Geld verdienen. Also das ist eines. Das zweite ist, übrigens, das Konzept kommt aus dem Japanischen, heißt Ikigai. Ja, kann man googeln. Das finde ich immer sehr hilfreich. Ich mache das ab und zu. Übrigens, das Schwierigste für mich ist, find mal raus, was du liebst. Weil was du kannst, weißt du. Womit man Geld verdienen kann, weißt du auch. Und welche Probleme die Welt hat, ist ziemlich offensichtlich. Aber was du wirklich liebst, also die vierte, das ist ein Venn-Diagramm, das vierte Ding ausführen, ist nicht so einfach. Und das mag sich auch ändern. So. Das zweite ist, sei dir klar über deinen persönlichen Purpose. Und überleg dir, wie passt denn dein persönlicher Purpose? Also was machst du da eigentlich? Was willst du eigentlich erreichen? Also jetzt nicht karrieremäßig, sondern inhaltlich. Passt es zu dem Unternehmen? Ja, ich habe es ja vorher geschildert, ich wollte ja gar nicht mehr in so ein Corporate, aber mich hat halt der CEO überzeugt, der gesagt hat, ey, wir müssen doch hier was machen für die Energiewende und das funktioniert so alles nicht und das hat mich angefixt. Und das treibt mich so. Das ist der zweite Rat. Der dritte Rat wäre, aus meiner Sicht zumindest, man sollte da eben keine Denkverbote haben. Also ja, ich habe ja wenn du bei meinen Werdegang anguckst, ist ja eine ganz klassische Karriere gewesen. Ja, Fraunhofer, Strategieberatung, Industriekonzern, Executive relativ früh geworden. Hätten wir ja so weitermachen können. Mhm. Ich glaube, man darf mutig sein und dann was ganz anderes machen, weil dümmer wird man dabei nicht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Startup-Zeit. Das hilft mir jetzt auch. Ich habe auch sehr viel in der Accenture oder Vodafone-Zeit gelernt. Unterschiedliche Dinge. Das heißt, keine eigenen Denkblockaden. Das geht ja so nicht. Und heutzutage, glaube ich, ist es auch immer egaler sozusagen. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch anders. Und man kann ja auch wieder zurück, ja, wie man sieht. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ist es immer ganz leicht. Was ich sagen kann, ist, was immer hilft, ist eine solide Grundlage. Also so eine Blue-Chip-Beratung schadet auf keinen Fall. Oder ein Blue-Chip-Unternehmen. Warum? Weil wenn ihr euch anschaut, wie stellen denn Unternehmen ein, und auch Startups schauen darauf, der war bei Google oder der war bei Accenture, der kann ja nicht total bescheuert sein. Ja?
Ja.
Sei dahingestellt, ob das immer so ist, aber das geht in den Köpfen vor. Und Das ist schon hilfreich. Also sprich, wenn du kannst auch dein Studium abbrechen und Facebook gründen, aber auch da wissen wir, die Wahrscheinlichkeiten sind da einfach gering. Das wird immer so hochgespielt, aber wenn du dir die harten Daten anguckst, ist es ja nicht so.
Das stimmt. Hey, super Tipps, glaube ich. Gibt es noch irgendwas, sage ich mal so, vielleicht auf täglicher Basis oder so routinär, was du machst, was du teilen kannst?
Ja, das habe ich auch. Das ist noch nicht so lange her. Also was ich alles geschildert habe, das kostet schon Energie. Vor allem, wenn du auf Widerstände stößt. Und ich habe mir letztes Jahr angewöhnt, jeden Morgen 20 Minuten zu meditieren, um in den Tag zu starten. Ich mache es auch ab und zu vor, sage ich mal, komplexen Meetings. Und auch das habe ich ins Unternehmen reingetragen. Das hat natürlich bei manchen zu Stirnrunzeln geführt. Ja, wenn da plötzlich der Vorstand sitzt und sagt, lass uns mal einfach mal 3 Minuten Auszeit nehmen und mal durchatmen und dann überlegen wir, was wir in dem Meeting eigentlich erreichen wollen. Auch das ist natürlich ein Teil der Transformation, ja. Also das mache ich und generell versuche ich das gesamte Thema Achtsamkeit ins Unternehmen reinzutragen. Und das fing an mit meiner eigenen Achtsamkeit. Ist vielleicht auch eine Altersfrage, wobei ich kenne, inzwischen gibt es auch, also mein Sohn meditiert auch und er ist viel jünger. Aber sozusagen das ganze Thema Achtsamkeit musst du bei dir selber anfangen als Manager, glaube ich. Und dann in dein Team tragen und dann idealerweise ins Unternehmen. Da sind wir ganz am Anfang. Das ist ein Trend, ich glaube, in den Zeiten. Und das, wenn man das Handelsblatt liest, ist es ganz offensichtlich. Da siehst du so viele Artikel, die Hälfte der Manager brennt aus oder ist überfordert und was weiß ich nicht alles. Was man denen, glaube ich, jetzt auch nicht anlasten kann. Ja, ich meine, wir sind einfach in einem Shitstorm. Sorry. Brauchen wir gar nicht aufzählen, alle diese Themen. Die Sachen, die wir machen müssen, sind schwierig. Das gilt für die Autoindustrie, wie für die Energieindustrie, wie für die Chemieindustrie und so weiter. Und da, glaube ich, ist es wichtig, einen Anker und eine Basis zu haben als Person und dann als Team. Und ich würde mir wünschen, dass das sich mehr verbreitet. Das wird durch den Generationenwechsel natürlich passieren. Aber ehrlicherweise, also Uwe und ich, wir sind in einem ähnlichen Alter, sage ich mal, in unserer Generation ist das nicht so verbreitet, ja, auch unter den Managern nicht. In deiner Generation, Frank, ist es eher verbreitet, ja, das sehe ich schon. Und das kann ich, ist ein Rat, den ich geben möchte, scheut euch da nicht, auch mal ungewöhnlichere Dinge zu tun, solange ihr die authentisch tut und erklären könnt, was es denn dem Unternehmenszweck hilft. Das ist natürlich wichtig, also wenn du jetzt anfängst da, I don't know, Akrobatik zu machen, dann musst du schon erklären können, wie hilft das dem Unternehmenszweck. Falls man das machen möchte.
Ja, sehr gut. Ich finde, super Tipps. Man könnte schon sagen, wir machen einen Break. Eine letzte Frage. Was würdest du machen, wenn man dir die Geschäftswelt verbieten würde? Also kein Wirtschaft, kein Business, gar nichts. Dann müsstest du was ganz anderes machen.
Schreiben. Ich würde schreiben. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Ich habe so viel in meinem Kopf, was da rumschwirrt und ich habe nicht die Zeit, das strukturiert zu Papier zu bringen. Und da ich ja dann keine Wirtschaft, da du mir ja gerade die Wirtschaft verboten hast, muss ich ja damit auch kein Geld verdienen mit diesem Buch. Deswegen würde ich schreiben.
Sehr gut. Klasse. Also mega spannend. Ich fand es super interessant, einerseits in die Industrie reinzugucken, jemanden, der dort im Vorstand ist, kennenzulernen, sich auch mal anzugucken, wie man da überhaupt hinkommt und dann noch was zu lernen. Für mich ist einiges hängen geblieben. Das Meditieren finde ich interessant. Da müssen wir nochmal drüber sprechen im Nachgang. Finde ich spannend, wie du das dann dort auch machst. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal an, wie digitalisiert man eigentlich so ein Stromnetz? Was sind das für Projekte, Großprojekte, die dahinter stehen? Und wie managt man die? Und da gebe ich dann rüber an Uwe. Für sozusagen unseren nächsten Content, der dann auf Change by Design stattfindet. Die beiden Episoden kommen zeitgleich raus. Also wenn ihr jetzt gerade diese Episode gehört habt, dann geht es jetzt rüber auf den Kanal von Uwe und dann könnt ihr dort weiterhören.